Auch weiterhin hört ihr das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 101,4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und im Kanal 12C bei DRB Plus Empfang. Heute sind wir in Thüringen. In den vergangenen 2 Wochen waren wir in Sachsen und an anderen Orten. Und ich begrüße 2, die im Wahlkampf für Katharina König-Preuß unterwegs sind. Hallo euch beiden.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Die Technik klappt. Und im Wahlkampf für Katharina König-Preuß, das heißt, ihr seid mit der Linkspartei unterwegs und ihr seid in einer zugespitzten antifaschistischen Situation, will ich das mal nennen. Kann ich das so nennen? Trifft es das?
Ja, also wenn man für eine antifaschistische Partei im Osten Wahlkampf macht, dann vor allem in der jetzigen Situation, dann, naja, ist es schon ein bisschen zugespitzt.
Ja.
Vor allem auf dem Land.
Ja. Und die Kollegin sagt was?
ja, ich glaube, wir haben aber generell auch hier einen starken Kampf gegen Faschismus, der durch Björn Höcke. Weswegen glaube ich, jede Partei irgendwie eigentlich gerade ein bisschen antifaschistisch unterwegs ist oder sein sollte.
Ja, das macht es mir jetzt einfacher, die Besonderheit transparent zu machen, dass wir, ich meine, in dieser Sendung erstmalig und in einer Wahlauseinandersetzung mit einer Partei sprechen. Die Besonderheit in Thüringen und auch in Sachsen besteht ja darin, was hier bislang noch nicht so wirklich angekommen ist, dass es sowas gilt, von links her, wohlgemerkt, etwas zu schaffen, was eine für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach 1945, würde ich sagen, einmalige Situation ist, nämlich sowas wie eine Koalition zur Verteidigung der demokratischen Freiheiten mitzuhelfen, zu bilden. Was würdet ihr sagen? Habe ich das einigermaßen deutlich rüberbringen können, was diese Besonderheit ist?
Ja, also es ist natürlich keine Landtagswahl wie jede andere. Es ist in Thüringen natürlich auch die Landtagswahl, nachdem sich Thomas Kemmerich vom der faschistischen AfD, der faschistischen Landtagsfraktion der AfD zum Ministerpräsident wählen lassen hat. Und es ist natürlich eine schwierige Zeit jetzt. Generell ist es, glaube ich, und da muss man zur Wahrheit auch so ein bisschen dazustehen, ist es natürlich nicht nur die AfD, die gerade irgendwie nach rechts blinkt und nicht nur die AfD, die demokratische Grundrechte in irgendeiner Weise abbauen möchte oder das schon betreibt.
Nicht nur heißt?
Naja, wenn man sich jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit Solingen, mit dem wirklich schlimmen Anschlag in Solingen, die Presse anschaut und anschaut, dass zum Beispiel ein Friedrich Merz jetzt schon wieder mehr Einschränkungen von Bürgerrechten fordert in Form von mehr Rechten für die Polizei, wenn wir uns anschauen, dass eine Nancy Faeser fordert, dass die Polizei jetzt Durchsuchungen durchführen soll, ohne dass das irgendwer mitbekommt, sprich diese quasi heimlichen Durchsuchungen. Mhm. Also wenn es nur um Bürgerrechte geht und nur um bürgerliche Freiheiten, das ist nicht nur die AfD, die dort manchmal Dinge abbaut. Natürlich ein Demokratieabbau in dem Maße, wie die AfD das vorantreiben möchte, ist natürlich etwas anderes. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir hier eine verhältnismäßig rechte CDU und auch eine sehr rechte SPD in Thüringen haben.
Ja, soll das noch ergänzt werden vielleicht?
Nee, kann ich zustimmen, ja.
Okay, damit haben wir schon, tatsächlich habe ich mir heute Mittag bei dem Durchschauen von Zeitungstexten und Hören von Nachrichten Gedanken gemacht. Es gab sogar in einer Presseschau mehrere Kommentierungen hinsichtlich dessen, dass das, was in Solingen Schreckliches geschehen ist, nun sowas wie ein Durchmarsch der AfD bei den kommenden Landtagswahlen unvermeidlich machen würde. Fand das jetzt einen guten Hinweis, damit diese Stunde zu beginnen. Habt ihr schon erste Reaktionen auf der Straße in Aktionen sozusagen, wenn ihr unterwegs seid, um aufzuklären?
Naja, wir waren zum Beispiel heute Morgen auf einem Infostand, wo wir darauf angesprochen wurden. Das heißt, da kam dann die Kritik daran, dass man sich mit dem Thema Islamismus nicht beschäftigt. Wir persönlich hier können glücklicherweise sagen, dass wir das tun. Wir haben, ich glaube, 2019 bereits zum Thema Breitscheidplatz damals schon was gemacht und auch islamismuskritisch. Gleichzeitig natürlich immer antirassistisch und solidarisch mit allen Menschen, die fliehen wollen. Wir können natürlich nicht definitiv sagen, dass es mit Solingen zusammenhängt, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch Großflächenplakat bei uns reingeholt, auf dem Bodo Ramelow zu sehen ist, wo dann jemand drüber geschrieben hat, in großen Lettern, Islamist, glaube ich, entweder Islamist oder Salafist, eins von beiden. Und also da liegt es halt auch nahe, dass das mit Solingen in Bezug ist. Sonst haben wir persönlich jetzt so viel die letzten Tage, also ich persönlich noch nicht so viel mitbekommen.
Ja, ich habe halt einfach durch Social Media unter vielen Kommentaren unter Videos halt einfach gesehen, unter unseren Videos, unter meinen persönlichen Videos, unter Videos zur Demo letztens gegen Höcke, wo viele dann auch die Leute, die dort mit auf der Gegendemo waren, halt auch mit den Leuten, mit dem Täter aus Solingen vergleichen. Das ist dann natürlich schwierig.
Ja. Das sind gleich sozusagen mehrere Komplexe, die da dann jetzt zu besprechen werden. Zum Beispiel die Rolle auch von Social Media und von Bots. Die große Frage ist ja, wie lässt sich sozusagen das tatsächliche demokratische Spektrum von dieser Situation beeinflussen und vielleicht sogar von der AfD treiben nach so einem terroristischen Moment. Könnt ihr dazu Beobachtungen schildern? Ein bisschen war das angedeutet mit Merz und Nancy Faeser.
Naja, vielleicht erstmal zum Beginn. Ich persönlich würde nicht eine harte Unterscheidung treffen zwischen demokratischem Spektrum und nicht-demokratischem Spektrum. Also natürlich gibt es Leute, die gefestigt ein neonazistisches, ein faschistisches, ein rassistisches Weltbild haben. Die erreichen wir auch im Wahlkampf nicht. Also dann hat man jemanden am Stand, den man nicht erreicht. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die verunsichert sind, Leute, die Angst haben, Leute, die es schwierig ist, gerade zu erreichen. Und da gibt es dann natürlich Leute, die sonst vielleicht CDU gewählt hätten oder die SPD gewählt hätten, die dann jetzt in diesem Moment zu einer AfD gehen, weil sie sich von deren vermeintlich einfachen Antworten überreden lassen. Und sonst, wir haben es ja schon gesagt, die Reaktion der Ampelparteien und der CDU sind halt zum Teil mehr Abbau von Asylrechten. Und das ist für uns als emanzipatorische Linke, die halt auch klar sagt, wir müssen gemeinsam antirassistisch, aber halt auch gegen einen Islamismus stehen. Für uns ist sowas halt niemals ein Weg, weil man damit die Falschen bestraft. Man bestraft damit teilweise die Leute, die selbst vor Islamismus geflohen sind aus Syrien. Und das kann niemals der richtige Weg sein.
Afghanistan nicht zu vergessen. Ja. Gerade die letzten Wochen gingen noch mal so ein paar Meldungen durch die Presse, wo deutlich wurde, dass alle Zusagen hinsichtlich der Aufnahme von Menschen aus Afghanistan, die der unmittelbaren Bedrohung durch die Taliban ausgesetzt sind, dass alle diese Zusagen nicht eingehalten werden aus Deutschland. Du hast oder ihr habt gerade ganz kurz auch die Gegenproteste gegen die Höcke, gegen den Versuch einer Höcke-Wahlkampfkundgebung in Jena geschildert. Es gab in Erfurt, Dresden und Leipzig und vielleicht auch in anderen Orten am vergangenen Wochenende große Kundgebungen, in denen die demokratische Zivilgesellschaft nochmal versucht hat, die eigene Brandmauer gegen rechts zu stärken und zu demonstrieren. Könnt ihr dazu mehr berichten? Auch übrigens zu dem, was in Jena geschehen ist. Das ist ja hier nur ganz wenig auch überregional in der Presse rezipiert gewesen.
Ja, also gestern zum Beispiel war ja, also ich war in Erfurt und da waren, glaube ich, auch 7000 Leute. Und also man sieht halt, es sind auf jeden Fall Leute da, die sich dagegen stellen. Und ich finde, dass es irgendwie, das gibt auch sehr Hoffnung. So im Gegensatz zu dem, was man ja sonst irgendwie auch von hier hört. Mhm. Genau, dass selbst in uns in den ländlichen Raum kamen dann 500 Leute oder waren 500 Leute mit auf der Straße gegen Höcke. Ja, ich glaube, ja. Sehr schön.
Ja. Wie sieht das für die Leute aus? Also wir haben ja im Laufe dieses Jahres öfter mal gehört, die ganz großen Kundgebungen nach dem Korrektivbericht Anfang des Jahres haben zumindest die Wirkung gehabt, dass sich gerade in kleineren Orten diejenigen, die kontinuierlich über Jahre und zum Teil ja schon mehr als ein Jahrzehnt um den Aufbau von zivilgesellschaftlichen, demokratischen Strukturen bemühen, dass die eine sehr große Stärkung, ein deutliches Empowerment erfahren hatten, dadurch, dass auch in diesen Orten mehr Leute sich in die Öffentlichkeit getraut haben. Ist es dabei geblieben oder wie würdet ihr das beurteilen?
Also wir hatten auf jeden Fall auch Anfang des Jahres hier Demos oder eine Demo, eine große in Saalfeld hier. Dort war, also das war auch mit der CDU zusammen, Junge Union. Wir hatten das als demokratische Jugendverbände zusammen gemacht und da waren sehr viele Leute auch aus verschiedenen demokratischen Richtungen, würde ich jetzt sagen, auch mit dort. Ich glaube, circa 2000 Leute. Wir haben zusammen gesungen, wir haben Reden angehört, wir haben zusammen getanzt, weil es war dann sehr kalt und ja, es haben sich danach auch hier neue Bündnisse gebildet und viele Leute sind halt jetzt, ja vor allem dann ab Januar, dann auch auf die Straße gegangen, die vorher auch nicht auf der Straße mit waren und man konnte die Leute so ein bisschen abholen und mitnehmen und die dann auch sehr begeistert waren irgendwie davon und das ist sehr cool, dann immer mehr Leute zu haben, mit denen wir sozusagen ein bisschen die diese Veränderungen hier vor allem auch vielleicht drauf ja irgendwie mit zusammen erleben kann. Hm. Verarbeiten dann.
Ja. Ihr sprecht beide über den ländlichen Raum. Gestern beim Vorgespräch habe ich das genauer gehört. Das ist Rudolfstadt. Ich habe mir das allerdings vergessen, mir das auf der Karte nochmal anzusehen. Könnt ihr den Raum ein bisschen beschreiben und die Entfernung zu nächstgelegenen größeren Städten?
Ja, also generell haben wir hier eine Sondersituation. Das heißt, wir haben viel ländlichen Raum im Einzugsgebiet, sind aber jetzt per Definition erstmal noch nicht so 100% ländlich. Also wir befinden uns im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Nördlich von uns ist der Saale-Holz-Landkreis und dann auch zeitnah danach Jena. Und wir haben hier im Prinzip drei Städte, nämlich Saalfeld, Rudolstadt ohne App, das ist den Leuten aus Rudolstadt ganz wichtig, und Bad Blankenburg, die verhältnismäßig gut angebunden sind und gemeinsam, circa etwas mehr als die Hälfte der Einwohner des Landkreises stellen. Mhm. Und der Rest ist halt auf kleinere Städte, Dörfer verteilt. Wir persönlich, jetzt im Wahlkampf für Katharina König-Preuß, befinden uns eher in Saalfeld, weil unser Landkreis nochmal in zwei Wahlkreise eingeteilt ist. Und wir beschäftigen uns mit, wie gesagt, Saalfeld, dem städtischen Gebiet hier mit vielleicht 25.000 Einwohnern circa und dann den kleineren Dörfern, zu denen man teilweise auch wirklich gar nicht so kurz fahren muss. Dann auch teilweise auf Dörfern, wo wirklich nur, weniger als 10 Häuser standen.
Okay.
ÖPNV ist da natürlich immer ein großes Thema.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So, ich kenne Dörfer, allerdings auch schon lange her, da fuhr der Bus zweimal am Tag.
Ja, so ist das in etwa hier. Ja, okay. Wenn überhaupt einer bis in das Dorf fährt.
Ja. Hm. Sagen wir mal, gehen wir mal von so einem Ort aus, in dem tatsächlich so 10 Häuser stehen. Da seid ihr bestimmt auch schon gewesen im Rahmen des Wahlkampfes. Mhm. Und was erlebt ihr dort?
Naja, tatsächlich meistens gar nicht so viel. Also ich glaube, das Wichtigste, was man aus dem Wahlkampf schließen kann, beziehungsweise dem, was wir bisher so an Erfahrung gemacht haben, ist, dass es sich lohnt, auch auf kleinere Orte zu fahren. Es gibt dort oft stabile Leute. Ich kann vielleicht später noch mal eine kleine Geschichte erzählen über einen Ort, der nahe von hier ist, wo man erfolgreich einen AfD-Bürgermeister verhindert hat. Aber auf den ganz kleinen Dörfern verteilt man meistens nur Zeitungen, hat, wenn man Glück hat, noch ein gutes Gespräch und fährt dann wieder weg, weil man nicht auf jedem Ort mit vielleicht 30 Einwohnern einen Infostand einfach zeitlich von den Kapazitäten her abhalten kann. Ja. Wenn wir Infostände machen, dann meistens in dem Hauptort einer Gemeinde. Genau, aber
die kleine Geschichte wird mich doch auch jetzt schon interessieren.
Ja, tatsächlich ist das gar nicht von jetzt, sondern das ist, ich glaube, 1-2 Jahre her. Vielleicht schon mehr. Auf jeden Fall haben wir eine kleine Gemeinde in der Nähe in Liesten. Und dort hat sich herausgestellt, dass der einzige Kandidat dort von der AfD ist. Mhm. Und das kam dann in der Zivilgesellschaft so ein bisschen durch. Leute aus dem Wahlausschuss haben das, bevor die Frist zu Ende war, einfach transparent gemacht. Und dann hat sich jemand gefunden, und kandidiert.
Okay.
Und kurz vor Ende der Frist dann nochmal eingereicht, die Bewerbung überhaupt, innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube 2 Tage davor, überhaupt die Entscheidung getroffen, dass man dort antreten möchte. Die Person ist dann gewählt worden und hat damit verhindert, dass wir einen AfD-Bürgermeister haben, in der kleinen, beschaulichen Stadt Liesten, die genug Grund hat, in Frust zu verfallen, muss man ehrlich gestehen.
Ja, was heißt das?
Naja, also die Infrastruktur fällt halt weg. Die haben mittlerweile noch ein Restaurant, die haben einen kleinen Dorfladen, aber ein kleiner Dorfladen kommt halt damit einher, dass die Preise dann höher sind, als wenn man zum Netto geht, der 15 Kilometer weit weg ist. Oh. Und die letzte Bank hat zugemacht. Also Bargeld ist eher schwierig, sprich man hat dort auch ÖPNV-technisch wieder eine schlechte Situation. Und realistisch gesehen, ohne Auto geht halt auf dem Land nicht. Ja. Und das merkt man dort auf Dauer. Und man merkt halt auch, wie Saalfeld-Rudolstadt hat seit der Wende etwa ein Drittel seiner Einwohner verloren in den letzten 30 Jahren. Und naja, wenn man sich überlegt, im eigenen Stadtteil oder im eigenen Ort, wo man wohnt, da würde jetzt ein Drittel der Leute fehlen, ja, dann kann man sich ja auch einmal an der Hand abzählen, was dann auch noch so alles wegfällt an Geschäften, an Restaurants. Und das erleben die Leute hier halt seit 30 Jahren. Mhm. Genau.
Seit 30 Jahren. Und es sind vor allem ja, vermute ich, die ganz jungen Leute, die wegziehen. Und damit auch für so einen demografischen Strukturbruch gesorgt ist.
Ja.
Hm. Die jetzt so im Laufe des Wahlkampfzeit ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass Thüringen ein Bundesland mit ungefähr 2 Millionen EinwohnerInnen ist. Stimmt das?
Ja, circa.
Ja, das ist ungefähr von der Einwohnerinnenzahl das gleiche wie Hamburg. Mhm. Das sage ich jetzt mal nach draußen an unsere HörerInnen, die uns hier zuhören. Und das macht für mich nochmal also ganz drastisch deutlich, dass von einer ganz, ganz anderen Situation auszugehen ist. Das wäre so als, keine Ahnung, Hamburg sich vergleichen könnte mit der Lüneburger Heide oder so, hinsichtlich einer politischen Situation oder einer gesellschaftlich-demografischen Situation.
Ja.
Und das macht natürlich, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen gehört, auch deutlich, was Kommunikation in dieser Region bedeutet, politische Kommunikation auch. Da geht bei Weitem nicht so viel im persönlichen Gespräch und in der persönlichen Auseinandersetzung, würde man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn mal ein Thema so richtig hochkocht in einem Dorf, dann wird es die Orte geben, an denen quasi die gesamte Bevölkerung aufeinander trifft und debattiert. Stelle ich mir so ganz schematisch mal vor.
Ja, also ich glaube, es ist, also was man so über Kleinstädte halt auch so sagt, ja, jeder kennt jeden oder jede. Das ist hier, glaube ich, schon so. Also ich kann jetzt eher dafür Rudolstadt sprechen als Saalfeld oder Blankenburg. Aber jetzt auch zum Beispiel im Kommunalwahlkampf war das auch eine totale, das ist ja eine Personenwahl und dort kennst du dann halt die Leute meistens auch einfach persönlich. Du siehst die auf den Wahlplakaten und du weißt dann irgendwie, zu welcher Gruppe sie gehören. Du weißt von mir aus auch, wo die wohnen. Das ist dann irgendwie schon teilweise auch ein bisschen gruselig. Oder wenn einem dann Leute irgendwie persönlich dann das sagen oder so, wenn sie dich irgendwo sehen oder du Leute noch von, weiß nicht, aus der Schulzeit dann kennst und dann irgendwie, wenn man dann irgendwie 30 Jahre hier gelebt hat, dann irgendwo antritt. Aber sonst ist es auch schwierig, dann manchmal die Sachen mitzubekommen, was vielleicht auch in Dörfern passiert, glaube ich. Auch mit dem ÖPNV, wenn wir uns hier halt beschweren, zum Beispiel über, das hatten wir letztens, ne, bei einem, über, dass der Zug hier nicht im halbe Stundentakt nach Jena reinfährt. Dann kommen die Leute vom Dorf und sind so, naja, bei uns fährt halt gar kein Zug oder halt mal ein Bus, wenn überhaupt. Und wir sind total aufs Auto angewiesen. Auch vor allem die Kinder zur Schule zu bringen, ist ja auch nochmal was für Familien, die auf dem Dorf wohnen, weil ich glaube, das ist sehr cool, als Familie auf dem Dorf zu wohnen. Hm. Aber einfach total schwierig.
Ja. Wo du das mit der Schule gerade sagst, vor ein paar Monaten habe ich ein Buch gelesen, wo ich den Titel nicht mehr habe. Das handelt aber vom Aufwachsen in den 90er Jahren am Rande von Dresden. Und die Assoziation kommt jetzt gerade zustande, weil der Protagonist dieses Buches fährt im Schulbus oder im Bus, im öffentlichen Nahverkehr, ein paar Dörfer weiter raus aufs Land, weil er eine Zuweisung für diese Schule bekommen hat und hat da Während dieser Schulbusfahrten seine täglichen Nazi-Konfrontationen. Habt ihr selber solche Erfahrungen auch gemacht?
Ich war tatsächlich in Jena auf der Schule, bin immer mit dem Zug gefahren.
Also bin tatsächlich morgens mit dem Bus zur Schule gefahren, 25 bis 30 Minuten auf eine ländliche Schule. Zu Hochzeiten, als wir dann noch Umleitung hatten, 45 Minuten jeden Morgen und jeden Nachmittag. Das ist gar nicht so schön. Persönlich hatte ich keine Nazi-Konfrontationen im Schulbus, dass man irgendwie Nazis auf der gleichen Schule hat, auf jeden Fall. Dass man irgendwie Nazis begegnet in der Jugendkultur oder auf lokalen Volksfesten oder was auch immer, definitiv. Also 100%. Wo wir aber bei den Schulbussen sind, möchte ich vielleicht noch mal einmal kurz einen Abstecher machen zum Thema Schule generell. Ich habe vorhin gesagt, teilweise sind auch die vermeintlich demokratischen Parteien in einem problematischen Umgang mit Bürgerrechten oder Ähnlichem vertreten. Und ich habe davon geredet, dass die CDU einer der rechtesten Landesverbände ist in Thüringen. Und ich wollte gerne kurz über die Schulpolitik der CDU reden.
Ja, gerne.
Denn das ist aus meiner Sicht was total Unfaires. Die CDU hat seit der Wende regiert bis 2014 und hat lange Zeit sehr, sehr wenig Lehrer angestellt. Das heißt, von 2004 bis 2014 haben sie knapp 2.500 Lehrer angestellt. In 10 Jahren Rot-Rot-Grün, sprich 2014 bis 2024, sind es über 7.000. Und gleichzeitig hat Rot-Rot-Grün alte Kennzahlen der CDU außer Kraft gesetzt. Ich erkläre gleich noch, was das Problem ist.
Alte was außer Kraft gesetzt?
Kennzahlen. Das heißt, es gab Zahlen, die gesagt haben, wenn eine Schule eine bestimmte Größe nicht mehr hat, nicht mehr eine bestimmte Zahl an Schülern hat, wird sie dicht gemacht.
Ja, okay.
Das hat Rot-Rot-Grün außer Kraft gesetzt und gesagt, hey, solange wir irgendwie die Lehrer sinnvoll einsetzen, dann ordnen wir halt mal einen Lehrer ab, dann macht halt dieser Physiklehrer an zwei Schulen Physik. Solche Dinge. Mhm. Und Rot-Rot-Grün hat dafür gekämpft, Schulen zu erhalten und hat gekämpft, diesen massiven Lehrermangel, den wir während der CDU-Regierung aufgebaut haben, wieder abzubauen. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich anfangen möchte. Die CDU hat dort offensichtlich einen Fehler gemacht und offensichtlich schlechte Politik. Das ändert nichts daran, dass die CDU jetzt mit diesem Thema in den Wahlkampf geht. Die CDU macht Plakate, auf denen steht Lehrermangel bekämpfen. Die CDU macht Plakate, auf denen steht kurze Beine, kurze Wege, was ein Spruch ist, der darauf abzielt, dass man Schulen auf dem Dorf nicht schließen soll. Und das ist ein Wahlkampf, der sich von einer faktischen Situation entfernt. Und das ist etwas, was mich persönlich so ein bisschen entsetzt. Also es ist ja okay, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und es ist ja auch in gewisser Maßen Teil eines demokratischen Systems, wenn die CDU sagt, wir wollen halt keine Lehrer anstellen oder wir wollen bei Lehrern sparen. Aber das tun sie nicht. Das, was sie tun, ist, sie machen etwas und jetzt, wo Rot und Grün 10 Jahre lang dagegen gesteuert hat, und das reicht nicht. Also es muss noch viel mehr passieren, wir brauchen noch viel mehr Lehrer. Jetzt stellt sich die CDU so hin und tut so, als wäre das einfach ein Rot-Rot-Grün erzeugtes Problem. Und dann stellen die sich in Diskussionsrunden hin und sagen, ja, aber Rot-Rot-Grün hat ja die letzten 10 Jahre regiert. Mhm. Ja, aber also was ist denn das für eine Fadenscheinigkeit? Und das ist irgendwie eine Ehrlichkeit, die im demokratischen Diskurs total vermisse, weil die CDU dann einfach, naja, Dinge propagiert, aber nicht danach handelt und verschweigt, was denn ihre Position vor 10 Jahren war und wer dieses Problem ursprünglich verursacht hat.
Ja.
Das finde ich richtig schwierig. Und das ist aus meiner Sicht, diese Art Politik zu machen, nämlich die Politik eigenes Versagen nicht einzugestehen und die Politik immer den Leuten nach dem Mund zu reden, je nachdem, was gerade passiert, und nicht bei seiner alten Position zu bleiben oder seine Position zu begründen oder was auch immer, das ist aus meiner Sicht etwas, was total schwierig für eine demokratische Kultur ist und was auch einen Wahlkampf in irgendeiner Weise kaputt macht, weil man hat halt keine Differenz. Die CDU hat genauso auf ihren Plakaten stehen mehr Lehrer. Wie soll jemand, der sich nicht intensiv damit beschäftigt, der die Zahlen kennt, das unterscheiden? Und wenn alle schreiben, wir wollen mehr Lehrer und dann passiert nichts, ja, dann verlieren Leute natürlich den Glauben an eine demokratische Wahl, weil sie haben ja Leute gewählt, die mehr Lehrer wollen.
Das, was du schilderst, ist ja ein Beispiel der kontrafaktischen, sage ich mal, Politik, die gar nicht so ungewöhnlich ist. Also ich kenne sie seit Jahrzehnten, wo mit solcher Faktenverdreherei, nenne ich das mal so aus dem Handgelenk, Stimmungen erzeugt werden, wo Debatte fehlen würde. Und das ist wiederum ja ein Zugang, der es der AfD leicht macht, nur daran anzuknüpfen, um von der Methode her, ich glaube, man hat früher gesagt, mit Demagogie Stimmungen zu erzeugen, wo eine sachliche Auseinandersetzung Probleme vielleicht überhaupt auch erstmal sichtbar machen könnte, um dann Interessen durchsetzen zu können. Oder anders gesagt, unterschiedliche und gegenläufige Interessen werden gar nicht erst benannt, sondern über Stimmungen sozusagen subtil Interessen durchgesetzt.
Ja. Ja, das ist auch das Ding mit der AfD, die einfach irgendwelche Aussagen auf ihre Plakate schreibt, die halt einfach sind, aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt, ist es nicht mehr ganz so einfach.
Ja.
Migration ist ja da irgendwie auch schon ein gutes Beispiel.
Ja. Vielleicht, da wir gerade bei der CDU in Thüringen gelandet sind, Ausgangspunkt Recht, eine der rechtesten Landesparteien, Landesverbände der CDU. Das sah ja auch mal so ein Stück weit anders aus bei der, keine Ahnung, vor dem jetzigen Ministerpräsidenten regierenden Frau aus der CDU.
Christine Lieberknecht.
Ja, genau, jetzt habe ich den Namen auch wieder. Danke. Die sich ja hinsichtlich der Aufklärung des NSU an allen Bemühungen beteiligt hat, ein wirkliches Licht in das Dunkel zu bringen. Und dann irgendwann aber auch ein bisschen die Kraft verloren hatte, so jedenfalls ist es hier angekommen. Ich weiß nicht, das ist alles schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob ihr da schon so drinne wart in der ganzen Thematik. Aber könnt ihr dazu was sagen? Hinsichtlich der weiteren, dann auf sie folgenden Entwicklung der CDU in Thüringen?
Ja, also Lieberknecht hat auch später, als sie natürlich nicht mehr Ministerpräsidentin war, weil seit 2014 ist, bis auf kurze Unterbrechung, Bodo Ramelow, sprich ein linker Ministerpräsident in Thüringen, sich ab und zu wieder pro Koalition mit der Linkspartei geäußert. Und sie stand auch immer für eine CDU, die eher progressivere Positionen bezüglich Koalitionsbildung angestrebt hat. Ich glaube, was man bei der CDU halt nicht verkennen darf, ist, dass ein CDU-Landesverband immer sehr, sehr stark an der Person hängt, die den Vorsitz macht. Mhm. Und das ist, naja, irgendwann ging es über einen Mike Moring, der dann auch so halb an dieser ganzen Kemmerich-Affäre irgendwie gescheitert ist. Dann hatten wir mal einen Bundestagsabgeordneten der CDU, der Parteivorsitz war, und jetzt haben wir Mario Vogt. Und Mario Vogt kommt ein gewaltiger, naja, ich will nicht sagen, es kommt ein gewaltiger Rechtsruck, weil die Basis kann ich nicht gut genug einschätzen. Aber mit Mario Vogt kommt ein Mensch, der in einem Fernsehduell mit Höcke sich darüber beefen möchte, wer denn jetzt konsequenter gegen Ausländer vorgeht und dann zu Felde führt, dass ja ihr CDU-Landrat im Saale-Orla-Kreis viel mehr Ausländer zu Zwangsarbeit verpflichtet hat, als dass der Landrat im Kreis Sonneberg geschafft hat, der von der AfD ist. Und das sind irgendwie Positionen, wo man sich fragt, merkt ihr es noch? Also was geht da ab? Aber das ist, naja, was heißt, das ist halt so, das ist teils irgendwie Menschenverachten, das ist rassistische Politik, die auf dem Rücken von Leuten, die eh schon aus Krieg und Unrecht fliehen, ausgetragen wird. Aber das ist halt einfach ein verdammt rechter Landesverband, der verdammt miese Dinge macht. Und das ist halt, muss man auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie intensiv den Menschen die Thematiken Thomas Kemmerich bekannt ist. Also die CDU hat effektiv die Neuwahlen vor, naja, knapp 4 Jahren blockiert. Und
ja, ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen. Und zwar bei dem Morik hieß er, war das so?
Wie bitte?
Bei dem Namen Morik, den du gerade
genannt hast. Mike Moring.
Moring. Da fangen wir vielleicht an der Stelle an. Oder noch genauer, ein FDP-Typ, nachdem in verschiedenen Wahlgängen niemand die absolute oder die notwendige Mehrheit gekriegt hat als Ministerpräsident, hat der FDP-Mensch Kemmerich mit den Stimmen der AfD in geheimer Wahl zunächst die Mehrzahl der Stimmen erhalten. Und da drin hat diese damalige CDU-Fraktionsvorsitzende auch eine Rolle gespielt. Habt ihr die präsent, das Spiel, was dort gespielt worden war?
Naja, kommt ja ursprünglich daher, dass, also Mike Moring, vielleicht erstmal was zur Person gesagt, ist dann der Nachfolger von Lieberknecht gewesen, der dann die Opposition gegen Rot-Rot-Grün gespielt hat, jahrelang. Was halt, wie man sich eine CDU-Opposition vorstellt, man kann es gerade auf Bundesebene sehen, mehr oder weniger sachlich. Und 2020, beziehungsweise 2019 gab es eine Wahl, bei der gab es keine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Und das hat auch die letzten 5 Jahre bestimmt. Sprich, die FDP ist in das Parlament gekommen, das war sie 2014 nicht. Und dadurch, dass die FDP mit knapp 55 Stimmen mehr, als sie gebraucht haben, um die 5%-Hürde zu überschreiten, ins Parlament gekommen sind, war somit die Mehrheit für Rot-Rot-Grün-Geschichte. Und wir haben die Besonderheit im Wahlsystem in Thüringen, dass man 3 Wahlgänge hat und im 3. Wahlgang braucht man nur noch eine relative Mehrheit. Sprich, wer die meisten Stimmen hat, der gewinnt diese Wahl. Und jetzt hat Rot-Rot-Grün gesagt, wir verhandeln einen Koalitionsvertrag gegen eine Minderheitsregierung, weil es gibt keine Regierung ohne Linke und AfD. Deswegen machen wir eine Regierung mit Rot-Rot-Grün weiter, machen eine stabile Regierung für Thüringen und versuchen mit der CDU und der FDP, sprich vermeintlich demokratischen Kräften, irgendwie zu gestalten. In der Konsequenz ist in dieser Ministerpräsidentschaftswahl sind dann 3 Leute angetreten. Sprich, ein Herr Kindervater von der AfD, No Name, die wollten einfach nicht Höcke verbrennen, sondern halt irgendwen dorthin stellen, der vielleicht von CDU-Abgeordneten gewählt wird. Die FDP mit Thomas Kemmerich und die Linkspartei, beziehungsweise Rot-Rot-Grün mit Bodo Ramelow. Und alle Leute haben der FDP gesagt und der CDU, hey, wenn wir jetzt nur einen Kandidaten haben, sprich, wenn die CDU keinen eigenen Kandidaten stellt und den wählt, sondern wenn sie den FDP-Kandidaten wählt, dann kann die AfD jederzeit bestimmen, ob sie den FDP-Kandidaten quasi zum Ministerpräsidenten macht, weil sie ihn einfach nur noch wählen müssen. Hätte die CDU selbst einen Kandidaten gestellt oder hätte die FDP ihren Kandidaten nicht gestellt, wie gesagt, die FDP hat 55 mehr Stimmen bekommen, als sie gebraucht haben, um überhaupt in den Landtag zu kommen und stellen dann einen Kandidaten für die Ministerpräsidentschaftswahl, dann wäre das nicht passiert. Und da kann auch niemand sagen, dass denen das nicht bewusst wäre. Die sind von der Linksfraktion darauf hingewiesen worden vor dieser Wahl. Auch die Bundespartei der FDP hat sie darauf hingewiesen, dass das passieren würde. Und dann ist genau das passiert. Im 3. Wahlgang hat die AfD anstelle davon, ihren eigenen Kandidaten zu wählen, den FDP-Kandidaten gewählt. Dann gab es halt eine Mehrheit. CDU, FDP, AfD, ein gemeinsamer Kandidat, Thomas Kemmerich, gewählt. Dann gab es Proteste. Thomas Kemmerich hat sich entschieden, kein Kabinett zu bilden, was dafür gesorgt hat, dass einfach Thüringen mehrere Monate lang keinerlei Minister hatte und die Staatssekretäre alles machen mussten, die von Rot-Rot-Grün kamen, aber halt keine neuen Minister. Und nach sehr viel Protest gab es dann eine neue Wahl, beziehungsweise eine neue Wahl heißt, das ist alles normal abgelaufen. Das heißt, das sind ganz normale Vorgänge im Landtag. Wurde halt eine neue Wahl eines Ministerpräsidenten angesetzt. Und bei diesem Mal gab es keinen FDP-Kandidaten. Dafür halt Enthaltungen. Und Bodo Ramelow wurde gewählt mit den Stimmen von Rot und Grün.
Ja. Und zwischen den Parteien war dann aber verabredet, dass es zügig zu Neuwahlen kommen sollte des Landtages. Mhm. Das hattest du en passant jetzt auch nochmal in Erinnerung gerufen. Und das ist dann durch die CDU blockiert worden gegen die Absprache, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, es gab diesen Stabilitätspakt, nannte sich das. Das Konzept war, wenn man einen Gesetzentwurf in den Landtag bringt, dann spricht man davor mit den demokratischen Fraktionen, damit die AfD gar nicht erst dazu kommt, zu bestimmen, was angenommen wird oder nicht.
Ja.
So, das war das Konzept dahinter. Und gleich mit der Perspektive, wir machen so früh wie es geht eine Neuwahl. Mhm. Jetzt gab es teilweise Umfragen, wo die Linkspartei bei 40% stand. Ich weiß, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und die CDU bei 14 oder 12.
Mhm.
Und der Post Lyon hat damals so böse getitelt, CDU Thüringen verschiebt Neuwahl, bis sie wieder bei über 30% in den Umfragen sind. Und irgendwann, nachdem erst wegen Corona verschoben wurde, kam dann von 5 CDU-Abgeordneten ein gemeinsamer Brief, der gesagt hat, wir werden keine Neuwahl machen. Darunter auch der lokale CDU-Abgeordnete hier bei uns. Und man kann den jetzt natürlich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich denen damit Böses tue, aber der CDU-Kandidat bei uns hat nicht mal 1% Vorsprung in seinem Direktmandat gegenüber dem AfDler gehabt. Hätte es Neuwahlen dort gegeben, die 5 Leute, die den Brief geschrieben haben, dass sie keine Neuwahlen durchsetzen, wären nicht wieder ins Parlament gekommen.
Mhm.
Und das kann man, dann kann man denen natürlich jetzt irgendwie böse Intentionen unterstellen, das möchte ich gar nicht tun. Rein faktisch hätte sich die CDU-Fraktion halbiert und die 5 Leute wären nicht mehr drin gewesen.
Mhm.
Und dann haben sie halt gesagt, und wie gesagt, damit konnten sie es halt sperren, wir machen keine Neuwahl mit.
Ja.
Und damit war die Zweidrittelmehrheit weg. Dann hätte man natürlich noch mit den Stimmen der AfD eine Neuwahl erzwingen können, denn die war tatsächlich dafür. Aber es ist ja ein bisschen lächerlich, wenn man sich erst darüber aufregt, dass jemand mit der AfD kooperiert, um dann mit Hilfe der AfD eine Neuwahl einzuleiten.
Ja.
Und dann wurde auch das eigentlich Traurige ist, dass damit dann auch das Ende des Stabilitätspaktes irgendwann gekommen war. Und dann kam die Zeit davon, dass die CDU sich halt nicht angehalten hat. Und das ging vielleicht auch bundesweit durch die Medien. Dann hat die CDU mithilfe der AfD mehrfach Gesetze durchgebracht.
Ja.
Zum Beispiel das Verbot, als Schüler oder als Beamter, nicht als Schüler, das glaube ich gar nicht, aber als Beamter im Freistaat Thüringen zu gendern. Die FDP hat das lange vorbereitet, hat Anfragen gestellt, die waren alle nicht zu ihrer Zufriedenheit, denn es stellte sich heraus, es gibt keine Vorgaben dazu, jeder so schreiben, wie er will. Und dann hat die CDU einen Gesetzesvorschlag geschrieben, ist ins Parlament eingebracht und nachdem dann zufälligerweise die AfD und die FDP zugestimmt hatten, das zu verbieten, haben sie gesagt, oh, wer hätte denn damit rechnen können?
Ich erinnere mich.
Wer hätte denn das erwarten können?
Ja.
Und das ist natürlich das, wie die CDU sich die letzten Jahre verhält. Also wenn sie mit ihrer Macht im Parlament, mit den Stimmen der AfD etwas erreichen können, dann tun sie das. Das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine offene Koalition. Aber natürlich ist es auch eine Angst, die bei uns mitschwingt, dass eine CDU, vor allem wenn sie stärker ist als die AfD, in eine CDU-Koalition gehen könnte.
Ja. Damit sind wir dann schon wenige Stunden sozusagen vor der Landtagswahl. Es wurden am Sonntag oder am Sonnabend Forsa-Umfragen veröffentlicht für Sachsen und für Thüringen. Und nach der Forsa-Umfrage für Thüringen liegt die AfD bei 30%. Wie ist euer Eindruck? Wird das so kommen? Seid ihr noch da?
Natürlich gibt es genug Leute, die die AfD wählen. Wenn man sich die Umfragen von den letzten Landtagswahlen, dann konnte beispielsweise die Linksfraktion meistens besser abschneiden, als es die Umfragen gesagt haben.
Mhm.
Wir hoffen natürlich darauf, dass wir ein starkes Ergebnis bekommen mit viel Wahlkampf. Aber ja, es ist durchaus realistisch, dass eine AfD eine Sperrminorität, nämlich mehr als ein Drittel der Sitze im Landtag bekommt. Mhm. Das würde sie vermutlich mit 30% der Stimmen.
Ja.
Es ist halt auch dieses Schwierige, dass sich so rechte Ansichten so normalisiert haben und ich deswegen einfach vorstellen kann, dass viele überhaupt nicht mehr schlimm finden, AfD zu wählen, was man ja auch sieht, wenn man mit Leuten redet, wenn man mit Leuten verhandelt. Also ich kriege es immer über Social Media sehr krass mit und auch teilweise in Infoständen, wenn Leute mit einem reden.
Ja.
Genau, also es ist nicht mehr ein Tabu, rassistisch zu sein.
Mhm.
Genau, es ist
Wie seid ihr vorbereitet auf den Wahlamt, wenn tatsächlich diese Prognosen und diese Befürchtungen sich bestätigen? Wie seid ihr vorbereitet, ihr mit euren Leuten so?
Naja, so wirklich darauf vorbereitet kann man natürlich nicht sein. Die Frage ist halt auch, was rauskommt. Also kommt am Ende eine demokratische Regierung raus, also eine mit den demokratischen Parteien, kommt irgendwie was auch immer. Es ist sehr, sehr viel offen. Ich glaube, viele von uns sind wirklich gespannt darauf, was diese Wahl ergibt. Was man natürlich auf dem Schirm behält und klingt total traurig, das zu sagen, aber auch als Antifaschistin oder Antifaschist hat man natürlich Angst davor, dass die Faschos, die Neonazis, die Querdenkenbewegung, die ja auch teilweise eng mit lokaler AfD zusammenarbeiten, dass die nach der Wahl erstmal, massiv sich bestärkt fühlen in ihrer Auffassung, massiv wieder auf die Straße gehen, wieder Leute angreifen. Das ist, glaube ich, schon realistische Angst, die viele Leute haben, also auch gegenüber von Szeneobjekten oder also gegenüber Wahlkreisbüros. Ich weiß nicht, bei wie vielen Wahlkreisbüros im letzten Jahr die Scheibe eingeschmissen wurde von der Linkspartei oder wie viele Abgeordnete oder Wahlkämpfer verbal oder körperlich angegriffen wurden.
Wir hatten hier ja auch zum Beispiel eine Morddrohung gegen unseren Direktkandidaten im anderen Wahlkreis. Und sowas ist dann schon gruselig. Und ja. Ich glaube, also was ich jetzt auch von vielen gehört habe, die auch jetzt mit Wahlkampf machen, auch in ganz Thüringen, dass man einfach am Abend irgendwie auch nicht alleine zu sein, auch emotional mit anderen das durchstehen zu können ein bisschen. Und vor allem am Anfang wird es auch, ja genau, sehr spannend, welche Koalitionen entstehen werden.
Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, dass am Wahlamt nicht alleine sein. Hier in Hamburg gibt es auch Überlegungen und es werden Dinge gemunkelt, was man so gemeinsam machen kann am Wahlamt. Wie sieht das bei euch aus?
Naja, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, was in der linken Szene passiert. Es gibt oft Spontis, es gibt in Erfurt eine Demonstration, die vorangekündigt ist für 19 Uhr. Was zu tun. Es gibt immer eine Option, seine Wut oder seine Trauer auf die Straße zu tragen. Aber ich glaube, es geht auch primär darum, einfach irgendwie emotional nicht alleine zu sein. Ja. Also kann sehr hart sein, wenn man sieht, wie viele Leute sich für eine rassistische, eine nationalsozialistische Ideologie entscheiden. Nur aus Protest.
Ja, also wir haben zum Beispiel die Kreisverbände hier, Ortsverbände setzen sich zusammen, schauen Wahlprognosen. Wenn viele von uns nach Hamburg fahren, weil es da von landesweit eine Veranstaltung gibt. Dann wir vom Jugendverband werden auch versuchen, zusammen zu sein. Und auch wenn es dann passieren sollte, dass zum Beispiel wir eine große Demo geben wird, dass wir dann alle zusammen dort sind und auch keiner alleine ist. Ja, genau, ja.
Ich vermute, dass viele hier in Hamburg und überall dort, wo das gehört wird, an dem Wahlabend nach Thüringen und nach Sachsen gucken werden und schauen werden. und zumindest dann in Gedanken bei euch sind. Wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit für ein paar letzte Worte, die ihr sprechen möchtet. Zusammenfassende Worte und vielleicht noch ein kleiner Ausblick, den ihr nennt, der eure Tätigkeit jetzt in den letzten 5, 6 Tagen betrifft.
Ja, ich glaube, unser Ausblick ist weiter irgendwie aktiv, nicht weiter antifaschistisch, antirassistisch und gegen jegliche Form von Diskriminierung hier zu engagieren. Ich glaube, unser Wahlkampf ist jetzt nochmal alles zu geben. Wir haben jetzt wir haben beispielsweise Donnerstag nochmal Gregor Gysi da und eine große Veranstaltung. Wir geben alles, wir versuchen die Leute zu informieren, wir versuchen emanzipatorisch aufzuklären. Und das ist, glaube ich, erstmal unsere kurzfristige Perspektive. Und ja.
Ja, also mir ist es ähnlich. Ich habe auch jetzt vor allem in den letzten, seit der Kommunalwahl, auch Social Media, da vielleicht schon ein paar Mal erwähnt habe, so als mein Ding entdeckt, aber mit Leuten zu kommunizieren und dort ein bisschen ausprobiert, wie man Leute vielleicht erreichen kann. Und man merkt schon, je mehr Reichweite die Videos haben, je mehr blaue Herzen zum Beispiel kommen da auch drunter. Genau, wir müssen halt irgendwie jetzt ja in den letzten Tagen vor der Wahl wirklich versuchen, die Leute zu erreichen, nochmal zu schauen, dass wir dazu nein, ihnen den Hinweis zu geben, demokratisch zu wählen natürlich oder die Linke natürlich zu wählen. Genau, und langfristig ist es, ich meine, ich sitze auch also im Stadtrat, im Kreistag hier, ich meine, wir sind zwar im Kreistag als Rot-Rot-Grün ganz gut aufgestellt, aber im Stadtrat wird es eher schwierig und dann halt zu versuchen, wirklich aufzuklären, was da passiert. Es werden hier bei uns im Stadtrat letztens die ganzen Wahlen für Vorsitzende, Ortssprecherinnen und so weiter. Und da werden halt auch AfD-Kandidatinnen gewählt, wo eindeutig die CDU oder Freie Wähler, das sind ja, CDU-nah, würde ich sagen, auch AfD-nah, die dann auch die AfD-Kandidaten, muss man sagen, unterstützen. Und auch mal eher einen AfD-Kandidaten als mal einen CDU oder SPD unterstützen, was dann ja sehr beängstigend ist, weil man dann auch einfach nicht weiß, wo das hinführen kann. Aber ich glaube, es ist super wichtig, die Leute da irgendwie mitzunehmen und ihnen zeigen, was hier passiert. Genau, darauf auch machen, vor allem Aufklärung ist ja super wichtig, was wir vorher hatten. Es ist da viel komplexer als das, was man einfach behaupten kann darüber und dann vielleicht zu schauen, dass wir weiß nicht, in 5 Jahren eine bessere Wahl haben oder Wahlaussichten.
Ja. Was du jetzt gerade aus den Kommunalparlamenten beschreibst, klingt nach einer Volksfront von rechts. In Mecklenburg-Vorpommern hat bei den zeitgleich zur Europawahl stattfindenden Kommunalwahlen im Anschluss stattgefunden, dass sehr viele AfD-Leute in Funktionen gekommen sind, sowas wie stellvertretende Landräte oder Bürgermeister, woraufhin der SPD-Generalsekretär von oder in Mecklenburg-Vorpommern von geheimen Absprachen zwischen CDU und AfD spricht. Das wollte ich nur noch mal am Rande mit hinzugefügt haben. Ich danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt für diese Sendung. Und ich hoffe, dass ihr Erfolg in dem Sinne haben könnt, jetzt in den letzten Tagen, dass zumindest Kraft übrig bleibt für alles, was danach kommt, Und wir haben gehört, warum das, was danach kommt, die ganz große Herausforderung sein wird. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir auch.
Ja, danke schön.
Gerne. Wenn es Nachrichten gibt, Fragen gibt, irgendwas, wisst ihr, wie ihr das FSK erreichen könnt?
Ja.
Und die besten Wünsche zu den aufrechten Antifaschistinnen in Thüringen. Wir haben vorhin kurz Katharina gehört, Katharina König-Preuß, und freuen uns, dass sie guten Mutes immer auch den Weg weitergeht. Viele Grüße also.
Werden wir auch.
Danke.
Danke.
Und an dieser Stelle verabschieden wir uns, das freie Sanderkombinat.